Der durchschnittliche Österreicher isst pro Woche mehr als 1 Kilogramm Fleisch. Das ist nicht nachhaltig.
Warum wird so gern gesagt Soja, Milch und Hafer, Milch, obwohl das gar kein Milch ist? Ich sage einmal so, wenn ich heute Tierhalter bin, ja, Milchbauer bin, ja, dann sehe ich das halt als absolute Bedrohung.
Es gibt für jeden eine Wahlfreiheit und jeder kann wählen, ob er jetzt einmal zu einem tierischen oder zum pflanzlichen Produkt greift.
Wie bringen wir das zusammen? Dass wir so einfach anerkennen, dass du halt pflanzenbasiert ernährst und du weißt, okay, der Typ trinkt 1 Liter Milch, aber trotzdem mengen wir uns als Menschen.
Wenn du jetzt die Vision ansprichst von der Zukunft, glaube ich, ist es für mich ein unaufgeregtes Nebeneinander.
Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich darf mich wieder zurückmelden aus der Weihnachtspause und starten direkt in das neue Jahr 2025. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich hoffe, dass ihr alle halbwegs gesund in das neue Jahr gestartet seid. Bei mir in Schladming war es ja traumhaft. Wir haben ganz viel Schnee gehabt, kalte Temperaturen, blauer Himmel. Also besser hätte es nicht sein können. Genug zum Essen, vielleicht auch zu viel vom guten Essen. Und natürlich die letzten Tage hier und Stunden ereignen sich natürlich in Österreich die Ereignisse, alles was das Thema Regierung betrifft. Also es startet das Jahr 2025 wirklich sehr, sehr turbulent und mit ganz schön vielen Veränderungen. Aber eins, und auf das freue ich mich und bin ich sehr stolz, was gleich bleibt, das ist unser Podcast. Er kommt wieder jetzt pünktlich am Donnerstag um 17 Uhr und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder auftrast und vielleicht auch bei Video dabei bist. Bei Spotify haben wir ja auch jetzt die Möglichkeit, auch dieses Video anzuzeigen. Und wir starten in diesem Jänner mit einem sehr tollen, inspirierenden Gast, nämlich mit der Verena Wiederkehr. Ich habe mir gedacht, was könnte besser passen, in diesen Jänner zu starten und ein Thema aufzugreifen, was der Jänner sich sozusagen einverleibt hat oder diese Community. Es geht um das Thema vegane Ernährung, um den veganen Monat Jänner. Und die Verena kommt von Billa, sie wird uns dann gleich selber erzählen, was sie dort macht und hat zu dem Thema sehr viel zu sagen, ist sehr diskussionsfreudig, das kann ich jetzt schon versprechen und muss eigentlich auch ein bisschen vielleicht vorwarnen, es kann durchaus kontrovers werden, aber ich glaube, das passt schon so, also man darf, wenn es um emotionale Themen geht und das ist Essen, soll es auch sein, dann darf man durchaus ein bisschen miteinander diskutieren und auf das freue ich mich jetzt. Liebe Verena, ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben ja unser Kennenlernen im Herbst 2024 gehabt und das hat mir einfach total taugt mit dir, dieser Austausch, auch die Diskussion mit dir, habe ich extrem geschätzt und schön, dass du jetzt mit mir das neue Jahr 2025 eröffnest.
Ja, Hannes, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, dass wir heute gemeinsam da sind, weil du bist einfach auch jemand, der voll mit Herzblut und mit Leidenschaft mit dabei ist und das taugt mir halt auch total.
Ja, ich muss ja sagen, die Verena ist meine Lieblingsveganerin, ja, weil sie wirklich auch brennt für ihre Themen und wie gesagt, wir fetzen da schon gescheit, wenn wir diskutieren, aber du hast es jetzt gerade selber gesagt, die Leidenschaft ist auf meiner Seite, aber auf deiner Seite auch. Ich hoffe, Lieblingsveganerin, das zeichnet dich jetzt aus.
Ja, es freut mich auf der einen Seite, aber Hannes, ich muss dir auch gestehen, dass ich mittlerweile schon innere Abneigung habe, wenn ich das Wort vegan höre. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige in der Bevölkerung. Also du kennst das vielleicht von deinen Bekannten, wenn die jetzt einmal vor 5 bis 10 Jahren, und jetzt sage ich es absichtlich, ein veganes Fleischersatzprodukt gekostet haben, dann haben die meistens gesagt, na also dieses vegane Zeug, das ist nichts für mich, das schmeckt nicht. Und da hat sie einfach wahnsinnig viel getan die letzten paar Jahre, was die Produktqualität betrifft, auch jetzt den insbesondere Geschmack und die Konsistenz. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Produkte sich so stark weiterentwickelt haben, dann ist es auch wichtig, dass sich die Kommunikation weiterentwickelt. Und deswegen sage ich oder auch wir bei Billa in der Kommunikation rein pflanzlich oder 100% pflanzlich, weil wir einfach dieses Image abschütteln wollen, dass die Produkte heute nicht mehr verdient haben.
Das heißt, du verwendest diesen besseren, neuen Ausdruck pflanzenbasierte Ernährung lieber als wir vegan. Also nehmen wir meine Lieblingsveganerin, aber ich mag die trotzdem sehr. aber es ist total spannend. Also wie du richtig sagst, das Thema vegan löst wirklich teilweise bei Menschen Aggressivität aus. Gerade auch wenn wir in die Landwirtschaft reinschauen, da haben wir zum einen Teil die Ackerbauern, die was sie zum Teil auch freien, weil sie sagen, okay, zum Beispiel das Thema Soja wird interessanter als sozusagen Frucht, die was ich anbauen kann. Wir haben die Obstbauern, wir haben die Gemüsebauern, die haben alle kein Problem, aber natürlich die tierhaltenden Betriebe, ja, also die, was Viecher haben, die Bauern, die sehen da wirklich eine Bedrohung. Und da, sage ich mal, ist in den letzten Jahren wirklich was passiert. Ich habe mir auch oft die Frage schon gestellt, warum ist so eine Aggressivität da? Aber da sind sicher ganz viele Tierrechtsaktivisten, Tierschützer auftreten, wo es nicht nur um die Ernährung gegangen ist, sondern auch bewusst zum Sagen, ich will nicht, dass Tiere geschlachtet werden, ich will nicht, dass Kühe gemolken werden. Und deswegen, glaube ich, ist auch wirklich so Aggressivität entstanden. Und auch, weil ich sage, weil es wahrscheinlich halt immer das auch da war, mit einem erhobenen Zeigefinger den anderen zu belehren. Und das machen natürlich die Allesesser auch, muss ich auch gleich dazu sagen, um quasi auf Augenhöhe zu bleiben. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch erfahren. Aber erzähl mal ein bisschen was über dich. Ich glaube, du selber bist ja, jetzt sage ich es nochmal, vegan. Und erzähl mal, was magst du genau, Papilla? Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt. Und ja, und wie lange bist du selber vegan?
Also ich ernähre mich schon seit mehr als 10 Jahren rein pflanzlich tatsächlich. Was mache ich bei Billa? Ich leite dort das Plant-Based Business Development, also die pflanzliche Geschäftsentwicklung im Category Management, im Einkauf. Und ja, vielleicht ein bisschen zu mir persönlich. Ich komme vom wunderschönen Attersee, ja, bin nach einigen Stationen im In- und Ausland dann auch wieder zurückgezogen. Und das ist einfach wunderschön, weil ich bin auch ein sehr naturverbundener Mensch und ich bin auch irrsinnig gern in den Bergen. Und ist auch ein super Ausgleich für mich, weil unter der Woche bin ich immer im Büro, auch in Niederösterreich, bei Billa.
Warum wird man vor 10 Jahren, warum entscheidet man sich, pflanzenbasiert zu ernähren? Habe ich es jetzt richtig gesagt?
Ja, genau.
Ja, ist da passiert in deinem Leben?
Also bei mir war das auf jeden Fall ein Prozess. Ja. Also es war nicht von heute auf morgen. Es hat sich einfach für mich gut angefühlt. Ja. Ich habe immer mehr pflanzliche Lebensmittel zu meinem Zentrum quasi gemacht, zum Zentrum meiner Ernährung gemacht. Und am Ende des Tages war es einfach super, als ich gespürt habe, es tut mir gut, ja, meiner Gesundheit, ist aber auch gut für die Umwelt, für das Klima und natürlich auch für die Tiere. Also von daher war es für mich ein gutes und stimmiges Gesamtpaket sozusagen.
Und da warst du dann so engagiert, dass du irgendwann ein paar Bilder aufgeschlagen bist und gesagt hast, ich hätte da meine Expertise zum Einbringen.
Also ich habe internationale Betriebswirtschaftslehre und europäische Studien studiert und habe meine Karriere sozusagen oder meinen Berufsweg in der Maschinenbaubranche sogar gestartet, ja, wo ich einige Jahre gearbeitet habe. Aber ich habe schon immer nebenbei Kurse, Seminare oder auch pflanzliche Events gemacht, weil ich schon immer wahnsinnig großes Interesse für Lebensmittel und auch für pflanzliche Lebensmittel gehabt habe. Habe dann auch noch eine Ernährungstrainer-Ausbildung gemacht, weil es wirklich weil es mich so sehr brennend interessiert hat. Und dann nach ein paar Jahren habe ich aber gesagt, ich muss das zum Zentrum meines Schaffens machen und bin dann nach Berlin gegangen. Ja, ich habe dort niemanden gekannt. Ich habe gesagt, das ist genau der richtige Schritt und zwar zu ProVeg International. Das ist eine international anerkannte Ernährungsorganisation mit dem kompletten Fokus auf das Thema rein pflanzlich. Die machen Bewusstseinsbildung, Politikarbeit, aber auch starke Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und nach einiger Zeit habe ich dann auch dort den Bereich Lebensmittelindustrie und Einzelhandel geleitet, wo es wirklich darum geht, auch Einzelhändler und Lebensmittelproduzenten zu beraten, um die pflanzliche Zielgruppe auch zu erreichen. Und dann noch nach einer anderen Station hat mich dann tatsächlich der Vorstand vom Einkauf und der Erich Suchi, der war ja auch schon bei dir Podcaster-Gast, angesprochen und hat angeboten, das Thema rein pflanzlich bei Billa zu gestalten. Und jetzt bin ich seit Mitte 2022 mit dabei und habe eben diese ganz große Freude, mit großartigen Kolleginnen und Kollegen dieses Thema voranzutreiben.
Jetzt verstehe ich einiges, wenn du in Berlin sozialisiert worden bist. Ich habe ja da ganz ein arges Erlebnis gehabt. Ich war da in 7 Kaffeehäuser und habe keine Milch gekriegt und habe jede Kellnerin drauf angeredet und habe gesagt, sie hat gesagt, wollen Sie Sojamilch oder Hafermilch? Dann habe ich gesagt, das ist keine Milch, das ist ein Drink.
Und, da wird sie ganz komisch angeschaut
sie
haben,
nein, oder sie was haben sagst mich, du? Sie haben mich teilweise wirklich aggressiv fast aus dem Lokal gebeten oder rausgehauen, sagen wir es so, weil so quasi, was ich für ein Deckwähler bin. Und dann muss ich jetzt gleich mal an unsere Hörerinnen und Hörer sagen, es gibt auf meinem Insta-Account Reel, das ist das erfolgreichste gewesen von mir 2024, nämlich mit der Marie Hoffmann. Da sage ich, erzähle ich genau diese Geschichte und du glaubst gar nicht, wie viele Veganer sich da über mich empören. Ja. Aber es ist cool, weil es hat mir sehr viel Wachstum gebracht. Okay. Man muss es halt aushalten, weil ich habe schon persönlich auch sehr viel beleidigende Nachrichten gekriegt. Aber ich denke mir, das passt schon so. Man kann durchaus auch was, eben, wenn man was sagt, muss man auch das aushalten. Aber da sehe ich einfach auch selber diese Kontroversität in dem Thema und diese Aggressivität. Aber Berlin war wirklich für mich, eigentlich, Alter, das gibt's nicht, dass ich kein Kaffeehaus finde, ja, wo ich einfach einen Kaffee mit Milch kriege. Ja. Ich bin dann echt verzweifelt und ich glaube, ich habe dann einen Tee getrunken oder so. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben.
Du musst halt auch einmal die Hafervariante probieren. Ja. So, also es gibt jetzt immer mehr Leute, die das probieren und ich finde, ja, die Veganer, die sind teilweise sehr laut, finde ich. Und gell, wie du sagst, da sind einfach viele Kontroversen da. Aber ich glaube, was spannend ist in den letzten paar Jahren, war, dass eine bestimmte Entwicklung gegeben hat. Ja. Vor 5 bis 10 Jahren waren es eben vor allem die Veganer und die Vegetarier, die diese Produkte konsumiert haben. Aber heute sind es eine viel größere Gruppe. Die Marktforscher nennen sie ja die Flexitarier, also all jene, die immer wieder rein pflanzliche Produkte in den Speiseplan integrieren. Und das sind auch die Kunden, die vor allem eben auch bei uns im Supermarkt dann die rein pflanzlichen Produkte auch suchen. Weil die stehen dann vor dem Regal und sagen, heute greife ich einmal zur pflanzlichen Variante. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren oder die wirklich so laut sind, auch einmal sagen, okay, das ist schon gut, ihr habt auch eure Meinung gesagt, aber es gibt für jeden eine Wahlfreiheit und jeder kann wählen, ob er jetzt einmal zu einem tierischen oder zum pflanzlichen Produkt greift.
Das wünsche ich mir, wenn du sagst Wording, wenn man sagt, man lässt das Wort vegan vielleicht in Zukunft ein bisschen weg und geht wirklich hinter dem Thema pflanzenbasierte Ernährung hinterher, dass dieses gegenseitige Angreifen ein bisschen aufhört. Ich finde es genauso wenig okay, wenn man heute das alles essen, wenn angreift der, was vegan ist und umgekehrt, aber da kämen wir eh hin. Verena, da ist so viel Emotion dahinter, ja. Man will den anderen sowas verbelehren, vielleicht, weiß ich nicht, weil wir nicht mehr an Gott klammern, vielleicht ist das so eine Art Ersatzreligion, das Essen, wie es vielleicht für andere der Sport ist, was auch immer. Aber da kommen wir noch hin. Ich möchte aber jetzt einmal zurück am Beginn, und zwar, wir haben uns einmal angeschaut, wie schaut es wirklich in Österreich aus und haben da eine Quelle, nämlich Smart Protein, auf die verlassen wir uns relativ stark. Meine Recherche hat da eben herausgefunden, inzwischen Österreich 5% vegan, wir sind da europaweit fast führend, das würde mich einmal interessieren, bist du schuld, du, oder? Nein, war ein Schmäh, verstehe mich jetzt nicht falsch. Nein. Aber es ist wirklich auffällig, dass gerade im deutschsprachigen Raum eben sehr viele vegan schon sind, das ist in anderen EU-Ländern nicht 5% vegan, 5% vegetarisch, 5% pesketarisch, 37% Flexitarier und 48% Allesesser. Und jetzt muss ich auch sagen, ich habe vor ein paar Jahren noch, habe ich mir gedacht, naja, die paar, was da schreien, die, was sie pflanzenbasiert ernähren, die werden jetzt nicht das Problem werden, sind sie auch nicht. Aber 5% finde ich jetzt, das ist ein gewaltiges Wachstum, was da passiert.
Ja, es ist sehr spannend, dass du den Smart Protein Report zitierst. Ich war tatsächlich für ihn verantwortlich bei ProVeg. ProVeg hat ihn auch herausgegeben, natürlich mit einem renommierten Marktforschungsinstitut. Von daher kenne ich natürlich die Inhalte sehr, sehr gut.
Also man kann sich darauf verlassen.
Definitiv. Je nach Studie, also Smart Protein hat jetzt herausgefunden, dass eben 37% Flexitarier sind, aber es geht teilweise bis zu 50%. Und wie gesagt, also es sind wirklich, am Ende des Tages wollen wir für die verschiedenen Zielgruppen auch Produkte anbieten, damit wirklich jeder die Wahlfreiheit hat. Auch wenn sich das jetzt schon relativ viel anhört, also Smart Protein ist, und ich habe es auch am Anfang direkt hinterfragt, ich sage, das ist schon relativ viel. 5%, ja. Und wir haben uns die Daten mit dem Marktforschungsinstitut noch einmal angeschaut. Stimmt das wirklich? Ja. Und
muss ich dich nochmal fragen. Du hast ja Zugang zu den Nielsen-Daten, ja.
Die habe ich auch, genau.
Ja. Stimmt das dann überein? In etwa. Kann man sagen, Marktforschung oder diese Quellen zu dem, was tatsächlich übers Kassabandel gezogen werden?
Ja, also ganz aktuelle Zahlen sind, also Nielsen veröffentlicht pflanzliche Fleisch-, Fisch-, Wurstprodukte und auch pflanzliche Milchprodukte, wo alle möglichen pflanzlichen Milchprodukte drunter fallen.
Es gibt keine pflanzlichen Milchprodukte, aber das diskutieren wir später.
Und die pflanzlichen Fleischprodukte sind im Vergleich zum Vorjahr um 24% im Absatz gestiegen, ja, und die pflanzlichen Milchprodukte im Absatz um 11%. Also es ist schon wirklich ein ordentliches Wachstum. Natürlich, ja, dass der Anteil an sich am Gesamtmarkt ist natürlich noch kleiner und ich glaube, wir sind auch noch relativ am Anfang der Entwicklung, dass da noch viel bevorsteht, aber es zeigt schon deutlich auch die Dynamik von vorletzten Jahr zum letzten Jahr, dass hier wirklich ordentlich zugelegt wurde.
Jetzt seid ihr als Biller mit Pflanzhiller der erste Supermarkt in Österreich, muss man sagen, der was ein eigenes Geschäft hat, nur mit, glaube ich, veganen Produkten, oder? Oder vegetarisch, weiß ich jetzt gar nicht.
Nein, rein pflanzlich.
Rein
genau.
Pflanzlich.
Tatsächlich war Biller der allererste klassische Lebensmitteleinzelhändler in ganz Europa, der einen rein pflanzlichen Markt vor 2 Jahren eröffnet hat. Also da waren wir durchaus sehr stolz
darauf. Das sind es ja 2, oder?
Also wir haben unseren Flagship-Store auf der Marie-Hilfer-Straße und dann haben wir gesagt, ja, wir möchten auch den Menschen in der Steiermark auch vorübergehend in den Genuss kommen lassen, dass sie auch dort einen Pflanziller haben und dort haben wir einen Pop-Up-Store gehabt für mehrere Monate.
Ah, okay, aber sonst ist der jetzt auf der Marie-Hilfer-Straße, genau. Das ist jetzt der, ist aber du verantwortest natürlich jetzt nicht nur den Shop, sondern halt wahrscheinlich das gesamte pflanzliche Sortiment im normalen Biller, oder?
Genau, also wir schauen wirklich, dass wir beim Biller Pflanziller immer die spannendsten neuen Innovationen herausbringen. Aber gemeinsam mit dem Kollegen gestalten wir natürlich auch das gesamte Sortiment national. Weil wir haben gesagt, der Biller Pflanziller ist super, um Kompetenz zu zeigen, ja, um einen Ort der Inspiration zu haben, wo man hingehen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt einfach mal die ganze Woche zum Beispiel, also super jetzt im Veganuary, eine ganze Woche rein pflanzlich essen, dann hat er dort alles auf einem Ort. Aber es ist auch gleichzeitig unser Anspruch, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin in ganz Österreich eine breitere Auswahl hat an rein pflanzlichen Lebensmitteln. Und deswegen ist diese Arbeit am nationalen Sortiment irrsinnig wichtig.
Jetzt muss ich dir was anderes noch fragen, und zwar auch am Anfang ein bisschen basic. Wie ist das gelungen? Wie ist das dieser Community gelungen, dieser sehr, sehr kleinen Community, dass man sich einfach einen ganzen Monat schnappt? Nämlich den Jänner. Ja, also ich muss schon sagen, wie ich das so vor 4, 5 Jahren, wie ich das so mitverfolgen angefangen habe, habe ich gedacht, okay, und dann ist das immer stärker geworden und stärker geworden. Hier ist die ganze Werbung fort drauf. Wie gelingt sowas? Ich meine, das ist schon, muss ich ja fast neidvoll da sitzen und sagen, gratuliere, weil der Tomaten ist das nicht gelungen. Einmal der Milchtag am 1. Juni, okay, aber das ist ein Tag. Aber wie gelingt das? Das ist ja unglaublich eigentlich, oder? Sind da so viele Kommunikationsexperten bei euch dabei? Oder wie geht das?
Ich glaube, das Thema ist einfach am Zahn der Zeit, glaube ich, ja. Also man startet ja auch ins neue Jahr mit Neujahrsvorsätzen, sagt, man möchte zum Beispiel weniger Fleisch essen beziehungsweise mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen. Und am Ende des Tages ist dann der Veganuary dazu da, dass man die Leute inspiriert, dass man ihnen neue Produkte vorstellt, dass man Rezepte zur Verfügung stellt. Und da greifen einfach immer mehr Leute jetzt schon hin oder sagen, sie möchten das einfach ausprobieren. Und der Veganuary ist ja auch international schon, also sehr weit verbreitet. Laut der Organisation, es gibt sogar eine eigene Organisation, haben schon 25 Millionen Menschen daran teilgenommen. Wir sehen das jetzt nicht so streng, dass man jetzt einmal einen ganzen Monat das rein pflanzlich probiert, sondern wir finden schon super, wenn die Leute einfach immer wieder rein pflanzliche Gerichte dann auch in den Speiseplan integrieren.
Okay, also nicht nur quasi im Jänner, sondern du hast natürlich auch Freude, wenn man das ganze Jahr das integriert.
Ja, das natürlich auch. Und tatsächlich sehr viele Menschen bleiben auch mit dabei, ja.
Okay.
Ist vielleicht nicht in der Intensität vom Jänner, wo die Neujahrsversätze noch ganz, ganz frisch sind, aber viele merken einfach, boah, das ist super einfach, ist super abwechslungsreich, ist eine große Vielfalt, schmeckt genauso gut, ja, oder schmeckt einfach per se super gut. Und das ist ja auch unser Anspruch zum Beispiel bei Biller. Geschmack ist wirklich an vorderster Stelle, weil nur wenn ein Lebensmittel mir gut schmeckt, werde ich es auch wieder ein nächstes Mal auch konsumieren.
Jetzt kennst ja du die Kunden wahrscheinlich kaum besser wie jemand anderer. Du hast Zugang zu den Nielsen-Daten, zur Marktforschung, du bist in einen Großkonzern eingewoben. Was sind die Gründe, warum werden heute die Menschen vegan, warum wollen sie sich pflanzenbasiert ernähren? Ich habe ja immer geglaubt, ja, sage ich mal ein bisschen naiv, das ist ein rein gesundheitlicher Grund. Und dann ist irgendwann einmal so eine Studie bei mir gelaunt, wo der gesundheitliche Faktor, glaube ich, an Platz 5 oder 7 war. Und Punkt 1 war die Ethik, man will keine Tiere essen, man will das alles nicht mehr unterstützen, die Bauern quasi sind schuld. Wie schaut das tatsächlich jetzt aus? Was sind so die Hauptgründe, warum tun das die Menschen?
Also das ist auch je nach Studie durchaus ein bisschen unterschiedlich, aber genau, Gesundheit, aber auch Nachhaltigkeit.
Ist Gesundheit jetzt schon vorne?
Wie gesagt, je nach Studie. Also okay. Zum Beispiel jetzt bei den über 60-Jährigen ist das Thema Gesundheit ganz vorne. Ja, bei den eher jüngeren Menschen ist das Thema Tierwohl weiter vorne. Und natürlich auch in Zeiten des Klimawandels ist natürlich auch vielen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klima natürlich auch ein Anliegen. Also das sind so im Großen und Ganzen die drei großen Bereiche, warum immer mehr Menschen zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln greifen.
Ich habe mir dann ja lang dran gestoßen, dass das Thema Regionalität nicht wichtig ist. Ich glaube, das kommt jetzt auch immer mehr. Also wenn ich mir die Produktvielfalt anschaue, versuchen die Hersteller immer mehr auf Regionalität zu setzen, obwohl das auch ein schwieriges Thema ist, gerade Erbsen etc., das sind alles Themen, die was in Österreich derzeit nicht wirklich zur Verfügung stehen. Aber gerade bei Produkten mit Soja etc., da merke ich schon, da wird jetzt immer mehr auf Österreich gesetzt. Also ist das in der Community jetzt auch immer mehr Thema, das Thema Regionalität, oder ist das ja noch eher hinten?
Na, absolut. Also es ist so, die Menschen, die mehr zu pflanzlichen Produkten greifen, sind in der Regel auch ein bisschen höher gebildet, leben bewusster, möchten nachhaltige und auch regionale Produkte. Und das ist uns auch im Sortiment irrsinnig wichtig. Zum Beispiel, ja natürlich, ja, hat auch sehr viele pflanzliche Produkte. Einer unserer Bestseller ist zum Beispiel die Hafermilch. Ganz neu haben wir jetzt das Haferjoghurt herausgebracht. Oder sogar unser, ja natürlich, Tofu mit Bio-Sojabohnen aus Wien, wo sogar der einzelne Landwirt ersichtlich ist. Ja. Also das ist wirklich dann auch schon ein Bio, was auch weitergeht. Und wenn wir uns zum Beispiel Vegavita anschauen, Vegavita ist ja unsere rein pflanzliche Eigenmarke, ist tatsächlich auch die älteste in Österreich. Die gibt es schon seit 2002. Also wie ich zu Bilder gekommen bin, habe ich es kaum glauben können. Aber wirklich so lange gibt es schon eine 100% pflanzliche Eigenmarke. So dort ist zum Beispiel auch der Soja, also der Tofu mit 100% Bio-Soja aus Österreich. Ja. Und was wir auch die letzten zwei Jahre verstärkt gemacht haben, ist, dass wir uns auch diese, ich nenne sie jetzt, die pflanzlichen Pendants zu diesen tierischen Produkten angeschaut haben. Ein absoluter Klassiker und ein absoluter Bestseller auch bei uns im Sortiment ist zum Beispiel das Vegavita Schnitzel. Und das war vorher mit Erbsen aus Europa. Und da haben wir gesagt, wir möchten mehr österreichische Rohstoffe auch in unseren Produkten drinnen haben. Und da haben wir einige Produkte dann auch auf Soja aus Österreich umstellen können. Das produziert zum Beispiel jetzt für uns Veggie-Meat. Die haben ihre Produktion in Amstetten. Die sagen auch, sie verwenden sogar Soja aus den umliegenden Feldern. Und das ermutigt mich schon, dass das möglich ist und dass auch wir in Österreich immer mehr diese Produkte auch anbieten. Jetzt zum Beispiel bei Soja, da sind wir ja in Europa ja auch schon fünftgrößter Produzent. Also ich glaube, da können wir auch sehr, sehr stolz auf die österreichische Landwirtschaft sein.
Eben, die Ackerbauern profitieren. Jetzt haben wir natürlich einen großen Sektor, der profitiert nicht. Das ist der tierhaltende Betrieb, alle, die was Schweine haben, Hühner, also Geflügel generell. Und natürlich auch, so wie ich, ein Rinderbauer, der sieht ja in dem durchaus eine Gefahr, eine Bedrohung, weil er eigentlich, ja, geht es um seine Existenz. Und da sind wirklich massive Ängste da. Wir fragen immer unsere Community ein bisschen, was bewegt euch? Und gerade von der Landwirtschaft kriege ich da unglaublich viele Rückmeldungen, eben auch aufgrund dieses angesprochenen Reels aus Österreich, wo wir wirklich hunderte Bauern geschrieben haben, du, wir müssen da was machen und die Veganer werden immer stärker und was können wir dagegen tun? Und da haben wir zwar ja schon mal im Vorfeld einmal auch diskutiert, wenn du dich erinnern kannst, weil du gesagt hast, warum sieht das die Landwirtschaft nicht so positiv, ja. Aber der Rinderhalter, der hat natürlich wirklich Angst, ja. Man hört immer, wir sollten weniger Fleisch essen, was ja auch gesundheitlich empfohlen wird, auch klimatechnisch, jetzt sage ich mal, in Österreich sind die Zahlen eh Gott sei Dank ein bisschen anders da, aber es ist, auf dem Sektor ist ein extremer Druck da. Ja. Wie siehst du das? Wie war dir das bewusst, dass das eigentlich so ein Thema ist in der Landwirtschaft oder war dir das jetzt bis jetzt gar nicht so quasi vor Augen geführt?
Also ich glaube, an erster Stelle ist ganz wichtig, dass wir Wertschätzung den Landwirtinnen und Landwirten entgegenbringen, die unsere Kulturlandschaft erhalten, unsere Almen. Ich habe eh vorher gesagt, ich bin selber irrsinnig gern in die Berg. Und gleichzeitig müssen wir auch anschauen, wie ist die Entwicklung in der Gesellschaft. Ja, in den letzten 10 Jahren ist der Fleischkonsum um 10% zurückgegangen. Das ist schon, finde ich, schon sehr, sehr viel. Der durchschnittliche Österreicher isst pro Woche mehr als 1 Kilogramm Fleisch. Die österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 300 Gramm. Also das ist durchaus ein Vielfaches. Und ich glaube, davon kann man dann schon ableiten, in welche Richtung es gehen soll. Also ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz auf Ernährungsempfehlungen eingehen. Vor kurzem hat ja auch die österreichische Gesellschaft für Ernährung neue Empfehlungen herausgegeben. Was ja ganz neu mit dabei ist, ist eine eigene Kategorie für Hülsenfrüchte, was uns natürlich auch sehr, sehr freut. Also sei es jetzt zum Beispiel Bohnen oder Soja oder auch daraus hergestellte Produkte wie Tofu oder Tempeh. Ich bin ein wahnsinnig großer Tofu- und Tempeh-Fan. Also das wurde separat aufgenommen und gleichzeitig sind wieder die Empfehlungen für die tierischen Produkte heruntergefahren worden. Und was auch ganz, ganz neu ist, und das ist, glaube ich, auch noch nicht so bekannt, dass sogar eine eigene Ernährungspyramide komplett ohne Fleisch und komplett ohne Fisch jetzt auch in Österreich gibt. Und was eben neu integriert worden ist im letzten Jahr, ist der Fokus nicht nur auf Gesundheit, sondern auch auf Umweltauswirkungen. Und das sind halt die Aspekte, die wir auch berücksichtigen müssen. Und wir als Lebensmitteleinzelhändler haben halt dann die Aufgabe, wir sehen, wo die Entwicklung hingeht in der Gesellschaft. Und dementsprechend gestalten wir dann natürlich auch das Angebot.
Ja, das wird jetzt eh schon das erste Mal spannend, weil ich habe mir diese neue Empfehlung natürlich auch angeschaut und ich bin da, ich sage es gleich einmal so, ich bin da überhaupt nicht glücklich damit, ja, weil es war vorher die Empfehlung 20 Kilogramm pro Jahr, zu einem Verhältnis, wir essen gerade 58 Kilogramm Fleisch, das ist der Verzehr, also nicht Verbrauch, sondern ich rede immer vom Verzehr, das jetzt nochmal runterzusetzen, ja, auf einen Wert, wo ich sage, das ist quasi eine Portion, und dann kann man noch wahlweise eine zweite Portion, also die 300 Gramm, was du angesprochen hast, das ist so weit weg von irgendeiner Relation. Ja. Ich glaube, in Österreich war ja schon dieses Thema Fleischessen immer, das gehört zu unserer Tradition, unser Wiener Schnitzel, unser vielleicht Schweinebraten eh gar nicht mehr so stark, aber ein Leberkassemi, eine Wurst vielleicht zum Frühstück. Und ich bin da ja nicht so, dass ich sage, ich unterstütze da nicht die wissenschaftliche Meinung. Wir haben ja auch Diätologinnen angestellt und Ernährungswissenschaftler. Da wissen wir natürlich, auch das hochverarbeitete Fleisch in Form von Wurst, Speck ist schädlich für unser System, für den Körper. Aber das nochmal oben zu reduzieren, also weißt du, was ich meine? Das ist, mir ist als erstes, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist, wenn du wo auf der Straße fährst und plötzlich ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die du in keinster Weise nachvollziehen kannst, ja, dann fahren einfach dort alle rein ins Radar. Ja. Mhm. Sobald du das, und das weiß man von der Polizei, da gibt es Studien dazu, sobald du das als Autofahrer in irgendeiner Form nachvollziehen kannst, dass es jetzt gescheit ist, dass da ein 100er ist oder der 80er, dann hältst du eher dran, als wir, da ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Niemandsland. Ja. Dann denkst du, willst du mich jetzt verarschen? Und das ist mein Gefühl bei dieser Nein-Empfehlung, ja, und sie ist mit wissenschaftlicher Begleitung, also sind ja sehr viele Wissenschaftler dabei, aber ist das nicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen?
Weil du jetzt das Thema Tradition angesprochen hast, ist, glaube ich, irrsinnig wichtig, dass den Leuten nicht vermittelt wird, dass sie irgendwas ändern müssen oder dass sie irgendwelche Traditionen nicht mehr leben können. Also nur als Beispiel, ich habe immer gerne ein Schnitzel gegessen und jetzt kann ich österreichisches Schnitzel mit Soja aus Österreich essen, was genauso gut schmeckt, wie ich es früher in Erinnerung gehabt habe. Und ich möchte jetzt da direkt schon einen Teaser bringen. Wir werden jetzt ganz bald in wenigen Tagen sogar eine reinpflanzliche Schnitzelsemmel eben mit einer ja natürlich Bio-Semmel rausbringen und auch mit dem Vegavita-Schnitzel mit Soja aus Österreich. Und da würde ich ganz vielen empfehlen, greift es einmal zu, probiert es mal aus, schmeckt wie das tierische Pendant jetzt anlässlich des Veganuaries, tut es wirklich gut, auch einmal eine pflanzliche Variante zu probieren. Und das, was ich sagen will, ist, ich kann nach wie vor, wenn ich jetzt sage, ich esse gerne Lasagne oder eine Bolognese oder einen faschierten Braten, ich kann das nach wie vor auch genießen, aber halt einmal auch einen rein pflanzlichen Rohstoff verwenden.
Unglaublich gut, wie du das kommunikativ einbaust, gratuliere. Aber ich muss jetzt sagen, weil du sagst, es braucht sich nichts verändern, da kann ich dir nicht recht geben, weil wenn die österreichische Agentur für Ernährung sozusagen diese Empfehlung rausgibt, dann replizieren alle öffentlichen Stellen, ja, und alle Medien diese Empfehlung. Selbst wir als Landschaft leben, gehen ja nicht her und plaudern irgendwas, was jetzt gerade unsere Meinung ist, sondern wir kommunizieren ja Fakten, Wissenschaft. Selbst wir replizieren ja dann das und sagen, liebe Freunde, 300 Gramm Fleisch pro Woche. Und
maximal, ja.
Maximal.
Weil es sind schon zwei Portionen.
Das tut mir genau. Aber echt weh, gell? Weil ich weiß einfach, wenn ich aufs Land ausschaue, ja, und ich weiß halt, in der Stadt, Bürojob, ja, wenig Energieverbrauch, da ist das durchaus möglich. Aber wenn ich halt nur an die Arbeiter denke, am Bau, ja, wo die obligatorische Leberkassemme, wo zum Mittag da wird es echt schwierig für mich. Ja. Ich möchte nur sagen, ich glaube, dass das schon wieder für viel Aufregung sorgen wird. Aber ich weiß natürlich schon, wenn man es weltweit betrachtet, macht es durchaus Sinn. Nur da bin ich auch wieder auf einem Punkt, wenn ich mir schon anschaue, wo geht weltweit die Entwicklung hin, Verena, dann wissen wir, gerade in Asien, der Fleischkonsum wird sie in die nächsten 10 Jahren verdoppeln. Ja? Also das ist ja genau der gegenteilige Trend auf dieser Welt, als was wir da gerade in Österreich und Deutschland dann.
Genau.
Was sagst du zu dem Thema? Weil ich sage, wir 9 Millionen Österreicher freuen uns, wir dann ein bisschen reduzieren und da dann Milliarden Menschen gerade hochrüsten und sagen, wir wollen Fleisch.
Die sind in einem anderen Stadium der Entwicklung, würde ich sagen, ja. Also die kommen quasi zu dem Wohlstand hin, ja, den wir auch erreicht haben. Aber wir merken halt auch, wir kommen an die Enden der Ressourcen, ja. Also wir merken, das ist nicht nachhaltig. Wenn wir so weitermachen würden wie jetzt, dann würde das nicht zukunftsfähig sein. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, dass wir so weit sind und so klug sind, dass wir sagen, okay, eine diversifizierte Ernährung, die Integration von mehr pflanzlichen Lebensmitteln tut nicht nur mir gut, meiner Gesundheit gut, sondern halt auch dem Klima und der Umwelt am Ende des Tages.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen sollte, aber ich möchte zurück zu deiner Schnitzelsemi, weil die ist natürlich super für euch, wenn sie das am Markt bringt. Aber da frage ich mich auch, warum, und da kommen wir zu einem wichtigen Thema der Kommunikation, warum ja. Heißt das vegane Schnitzel? Das verstehe ich nicht ganz, ja. Oder warum wird so gern gesagt Soja, Milch und Hafer, Milch, obwohl das gar kein Milch ist? Warum, wenn man eigentlich das, was ich nicht ganz verstehe, Verena, man lehnt Produkte ab, ja, man sagt, nein, ich will kein Milch trinken, weil bla bla bla, ja, ich will kein Fleisch essen, weil, und dann nenne ich es aber wieder genauso. Das erschließt sich meiner Fantasie nicht.
Ja, das kann ich da gut erklären, weil wir wollen einfach Orientierung geben, ja, wenn jetzt jemand, weil es kann verschiedene Gründe haben, warum jetzt jemand das tierische Produkt ablehnt, ja, das ganze Gesundheit sein, die Nachhaltigkeit, aber vielleicht hat es ihm immer geschmeckt, ja. Und dann ist natürlich eine Orientierung am Regal, wenn jetzt auch Schnitzel oben steht oder faschiertes, weil dann weiß er ganz genau, was von dem Produkt zu erwarten ist, welcher Geschmack, wie es zu verwenden ist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier dann nicht statt dem Schnitzel Scheibe sagen müsste, weil dann wird sich jeder denken, was ist denn die Scheibe und was mache ich mit der? Also von daher ist das aus diesem Aspekt heraus sehr wichtig. Und das, was du jetzt angesprochen hast mit der Hafermilch und mit der Sojamilch, ja, es ist so, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass man eben auch Drink sagen muss, Sojadrink und Haferdrink. Und wir als Lebensmitteleinzelhändler halten uns natürlich in der Bewerbung daran. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Kundinnen und Kunden Milch sagen. Ja, für die macht es in der Verwendung keinen Unterschied. Die verwenden die Hafermilch genauso für ihr Müsli, für den Kaffee oder die Sojamilch eignet sich super gut zum Backen. Also die machen da jetzt keinen Unterschied.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man einen Unterschied macht, weil ich sage immer, wenn ich heute ein Glas Milch herstelle und ich trinke, du weißt, das ist jeden Tag ein Liter Milch, und ich trinke dann einen Haferdrink oder Sojadrink, das ist einfach ganz was anderes. Ja. Es hat das eine mit dem anderen einfach nichts zum tun. Und ich denke mir, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, wie das Thema Gendern gekommen ist. Ja. Da ist von, gerade wie das so stark gekommen ist, vom Feminismus ist gesagt worden, die Sprache ist so wichtig. Ja. Also darum auch das Gendern so wichtig, weil quasi über die Sprache Leute am Prozess sein, ja, Thema Gleichberechtigung. Ja. Und darum denke ich mir, beim Gendern ist es uns total wichtig und ich tue das auch. Also ich sage immer, Bäuerinnen, Österreicherinnen, Österreicher, also das ist in mein Blutding übergegangen. Ja. Aber da denke ich mir, umgekehrt war dieser Respekt schon auch notwendig, dass man sagt, okay, es ist ein Sojadrink, es ist ein Haferdrink. Und ich weiß jetzt, jetzt werden viele sagen, ma, das ist ja, um was geht es jetzt? Ja. Aber ich sage einmal so, wenn ich heute Tierhalter bin, ja, Milchbauer bin, ja, dann sehe ich das halt als absolute Bedrohung. Und das ist natürlich das Dramatische, ja, weil wir alle zusammen keine Antworten haben für das, weil der Ackerbauer profitiert, der Gemüsebauer sowieso, alles, was der Gemüsebauer herstellt, ist vegan, ja, Obstbauer auch. Aber der tierhaltende Betrieb sieht sich halt wirklich als Opfer. Und also, da, glaube ich, kommt auch dieser extreme Druck her.
Also ich glaube, es ist extremst wichtig, dass das nicht als Respektlosigkeit wahrgenommen wird. Ja? Also für die aus der Sicht der Konsumenten ist das so, ich habe da eine Kuhmilch, ich habe eine Hafermilch, ich habe eine Sojamilch und je nachdem, auf was ich heute Lust habe oder auf was mir wichtig ist, vielleicht ist für den einen Gesundheit oder Nachhaltigkeit wichtiger, hat er halt die Wahl, zu welchem Produkt er dann auch greift. Also wirklich, das ist keine Minderschätzung jetzt auch vom tierischen Produkt. Da geht es einfach darum, dass die Leute das gleich verwenden und einfach am Ende des Tages die Wahl haben wollen.
Das heißt, es geht. Ich verstehe dich jetzt schon, der sagt halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, kommen wir wieder zurück auf dein Schnitzelsemi, ja, wenn die jetzt rauskommt, die wird in etwa wie Schnitzel schmecken, vermutlich, oder?
Genau, ja.
Da muss man ja sagen, die Produkte werden ja immer besser. Ich koste mir da ja auch durch, damit dass ich immer weiß, was da gerade so up to date ist. Und da ist wirklich viel passiert, muss man sagen. Also der Qualitätsanspruch, der Geschmacksanspruch ist einer ganz anderer wie vor 4-5 Jahren. Aber das heißt, du glaubst, dass die Konsumentin, der Konsument halt einfach, dass es um die Verwendung geht?
Absolut. Orientierung, Verwendung. Und die sagen, ich möchte halt heute mal eine pflanzliche Variante, dann hat er die volle Auswahl aus den verschiedenen Sorten.
Wo ich jetzt einmal hin möchte, das habe ich am Anfang schon ein bisschen angesprochen, diese Aggressivität, was da am Anfang da war von diesen extremen Veganern, sage ich mal, die Tierrechtler, Tierschützer, die, glaube ich, sind ja sehr, sehr stark mitschuld, warum da gegenseitig fast so ein Hass da ist. Mhm. Was kann man da eigentlich tun? Ich muss jetzt ein Beispiel erzählen. Ich habe jetzt mit Felix Naht ein Interview gehabt, ein gemeinsames, was jetzt dann schon erschienen ist. Und das Spannende war, der Redakteur hat mir quasi meiner Kommunikationschefin im Vorfeld zweimal geschrieben, aber bitte, Sie sollten sich nicht die Schädel einhauen, wenn Sie sich sehen, jetzt kenne ich den Felix Naht gut, weil ich mit ihm tauchen tue und ich mag ihn auch total als Mensch. Aber nur, dass du das auch mal gehört hast, ich habe ein Foto gepostet, da war ich mit ihm tauchen, eben am Attersee. Und dann haben wir wirklich Bauern geschrieben, so quasi, du Verräter, du triffst dich mit den Menschen und was geht mit dir ab? Und dann habe ich mir auch gedacht, da müssen wir echt aufpassen, ja, weil nur weil heute wer anders sich ernährt, weil ich bin ja auch Verfechter meiner, also ich sage ja, ich trinke einen Liter Milch, ich isse Fleisch, ich isse gern Käse. Ich will mich auch nicht jetzt da, dass mich da wer angreift, weil ich sage, ich isse gern Käse. Umgekehrt, glaube ich, ist es okay, weil wer sagt, naja, ich isse nicht gern Fleisch, aber ich muss nicht den anderen auch nicht drüber geben und vor allem, dass man sich dann menschlich fast nicht mehr anschauen kann. Und da denke ich mir oft, wie bringen wir das zusammen, dass man so einfach anerkennen, dass du halt, weißt, dass du halt pflanzenbasiert ernährst und du weißt, okay, der Typ trinkt einen Liter Milch, aber trotzdem mengen wir uns als Menschen, oder?
Absolut.
Das ist zu sein, oder?
Nein, ich sehe das genauso wie du und ich glaube, dass einfach in der Vergangenheit ja, einiges passiert, gell? Wie du sagst, die Veganer waren immer sehr laut und das war, finde ich, nicht produktiv, ja? Weil jetzt hat das ein bestimmtes Image bekommen, aber ich finde auch, wir haben gesehen, zum Beispiel beim AMA-Forum, rein pflanzlich, ja, wenn man konstruktiv das angeht, auch die Chancen für die Landwirtschaft hervorhebt, dass das durchaus auch ein sehr konstruktiver Dialog sein kann.
Ja, ich hoffe schon, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt gerade auch in die politische Welt schauen, was ich am Anfang schon gesagt habe, es ist ja gerade wirklich nicht einfach. Wir als Gesellschaft polarisieren uns gerade maximal, lebt uns natürlich der Trump in Amerika vor. Da gibt es ja nur noch schwarz-weiß, auf Deutsch gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist, ja, wenn wir uns so polarisieren. Also ich bin schon eher ein Mensch, der was eher ein bisschen in Ausgleich sucht und eher sagt, ich gehe auf wen zu, als wir, ich stelle mich wen gegen wen, weil ja, das haben wir dann eh der Geschichte gesehen. Je mehr, dass wir uns polarisieren, umso früher fliegen die Fetzen. Also das, glaube ich, kann kein Ziel sein für uns, oder?
Nein, gar nicht. Und ich glaube, wir als Lebensmitteleinzelhändler haben da auch eine wichtige Rolle, dass wir alle Angebote gleichermaßen auch präsentieren und anbieten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt da kurz springen kann, das Thema Preis. Zum Beispiel. Wir wissen, dass der Preis die größte Hürde ist für den Erstkauf von pflanzlichen Produkten. Und deswegen haben wir im November 2023 als erster Lebensmitteleinzelhändler auch in Österreich Preisparität zwischen pflanzlichen Produkten und tierischen Pendants hergestellt, damit es dann auch diesen Grund für Kundinnen und Kunden nicht mehr gibt, dass sie sagen, okay, das ist vegane Zeug, jetzt nenne ich es mal so, das ist so teuer, da greife ich nicht zu. Und seither haben wir auch gesehen, dass die Nachfrage und die Menge wirklich ordentlich nach oben gegangen ist, weil jetzt auch diese Hürde, und das trägt ja auch zur Demokratisierung bei, ja, dass nicht das eine benachteiligt wird dem anderen gegenüber, dass die Menschen auch das Gefühl haben, ja, ich habe wirklich eine Wahlfreiheit vom Regal.
Jetzt sage ich mal, du bist ja da eh sehr gemäßigt, aber das Ziel ist ja schon noch immer, dieser Community möglichst viele Menschen von diesem Weg zu überzeugen, Weg für Fleisch, Weg für tierische Produkte. Ich möchte auf ein Thema schon mit dir hinkommen, du hast es schon mal so in einem Sidestep erwähnt, natürlich willst du die Almen und das Grünland, aber wenn wir das fertig denken, ja, es gibt ja Leute, die fordern, die ganze Welt muss sich vegan ernähren. Ich meine, das wird nicht passieren. Man weiß nicht aus Berechnungen, sehr viel ist möglich, ja, wie das dann in gewissen Erdteilen funktioniert, wie das mit der Düngung funktioniert, weiß man zwar nicht, aber kalorienmäßig wird sie sich wahrscheinlich ausgehen. Da kommt natürlich dann diese Thematik Teller oder Druck. Ja. Gerade die Schweine ist da natürlich sehr, sehr unter Druck. Und weltweit auch die Rindfleischproduktion. In Österreich haben wir da eine Sonderstellung, weil wir halt wirklich sehr viel grünlandbetonte Fütterung beim Rind haben. Schweine natürlich haben wir genauso in Österreich die Themen. Wie siehst du das? Wie weit schätzt du ein, wird sich das entwickeln? Ja? Was glaubst du? Bist du auch eine, die was sagt, ich will 100%? Oder wie denkst du drüber?
Nein, ich glaube, so wie du mich jetzt eh kennengelernt hast, ist das sicherlich utopisch. Und aus der Geschichte heraus, tierische Lebensmittel sind Teil unserer Ernährung, aber pflanzliche halt auch. Und der pflanzliche Anteil soll nach oben gehen. Und auch die neuen Ernährungsempfehlungen, ja, das wurde schon relativ stark gekürzt, das hast du eh auch schon betont, aber das Zentrum sind eben die pflanzlichen Lebensmittel. Und ich glaube, wir müssen da echt die Scheuklappen auch runternehmen und sagen, ja, und für manche Landwirte wird das vielleicht auch eine Veränderung bedeuten, dass sie vielleicht auch entweder zweites Standbein mit pflanzlicher Produktion starten oder auch ganz umsatteln. Als Beispiel jetzt schauen wir mal die Hafermilch an. Ja. Die Hafermilch ist im letzten Jahr zum Beispiel um 17% im Absatz gestiegen, ist mittlerweile die absolute Lieblingspflanzenmilch der Österreicher.
Trink.
Ja, vielleicht du, trotzdem also wie.
Du hast echt einen Hang, dass du mich sehr gern provozierst, aber mit einem Lächeln im Gesicht, man kann ja fast die besser, aber ich sage es trotzdem, Hafer. Probieren wir Hafer-Drink zu sagen.
Okay? Ich kann gerne noch einen Podcast auf einen Drink gehen, aber dann halt nicht Hafer. Ja. Nein, was ich sagen will ist, nur als Beispiel, die 8000 Hektar Hafer sind zum Beispiel im letzten Jahr in Österreich angebaut worden, im Jahr davor haben wir zu wenig gehabt, ja, da haben wir auch als Lebensmitteleinzelhändler auch schauen müssen, okay, wo kriegen wir den Hafer her? Und im letzten Jahr sind zum Beispiel auch 1000 Hektar mehr produziert worden als im Jahr davor. Ja, und wenn wir uns auch die Preisentwicklung anschauen für die Landwirte, die haben einen 25 bis 33% höheren Preis auch für den Hafer pro Tonne bekommen im letzten Jahr im Vergleich zu 2021. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch positive Szenarien zu skizzieren und nicht den Landwirten jetzt da Angst zu machen, weil die gesellschaftliche Entwicklung ist klar, das ist eine stetige, ja, das ist jetzt kein kurzfristiger Trend, für das hat sich schon zu lange auch verankert, dass man dann auch sagt, okay, ich diversifiziere mehr. Ja? Dann baue ich halt Hafer oder andere Getreidesorten an, Soja, wo wir absoluter Vorreiter schon sind. Ich glaube, darauf kann man dann wirklich stolz sein.
Absolut. Also ich denke mal, gerade für die Ackerbauern ist es natürlich super, wenn sie auch in der Fruchtfolge zusätzlich jetzt in Soja einbauen können zum Beispiel. Man sieht ja wirklich, ich habe die Zahlen eh vor mir liegen, unglaubliche 90.000 Hektar Soja voriges Jahr schon anbaut. Der Soja ist auch der Gewinner vom Klimawandel. Er mag trockene, warme Böden, ein warmes Klima, also eh ideal für den Klimawandel, mehr oder weniger. Aber es ist halt auch so, es war eine Tradition bei uns. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich möchte auch einen Hinweis machen, wer sich zum Thema Soja interessiert. Wir haben das wirklich hervorragendst aufgearbeitet mit ganz vielen Videos auf unserer Homepage. Schaut mal rein, landschaftleben.at und dann Soja. Ihr findet da unglaublich viel zu dieser Pflanze. Wir haben uns da sehr viel Mühe gemacht, aber natürlich auch zu allen anderen Themen. Also 24 Lebensmittel findet ihr bei uns auf der Seite, auf der Homepage. Jetzt möchte ich zu dir, zu einem Thema kommen, auch nochmal zurück zu den Bauern, weil schon ein bisschen gesagt worden ist jetzt von mir, eben dieser Druck, was da ist, dieser verspürte Druck. Wir haben eine gemeinsame Freundin, es ist meine Ex-Freundin, sie war ja bei Donausäuer, ist seit vielen Jahren, glaube ich, seit dass sie 11 Jahre alt ist, vegan. Und sie hat mir damals erzählt, sie ist vegan geworden, weil sie einfach die Bilder gesehen hat von den Bauern, Schweinebauern, die Skandale, und auch, sage ich mal, auch oft Rinderbetriebe, was seine Viecher nicht gut behandelt haben. Ich habe inzwischen einige Freunde, die was vegan sind, denen ist es genau gleich gegangen. Die haben gesagt, wir haben Bilder gesehen mit 13, 14 vom VGD, ich will das System nicht mehr unterstützen. Und das hat mich einmal eigentlich auf den Gedanken gebracht, eigentlich müsste man, wenn wir nicht noch mehr wollen, dass sie verabschieden von der tierischen Produktion, dass man quasi auch in der Tierhaltung immer auf maximales Tierwohl geht. Und jetzt bist du natürlich in einen Konzern eingewoben, wo fair zum Tier das Thema ist. Ja. Absolut, ja. Du kennst die Diskussionen intern. Du weißt aber, glaube ich, auch die Schwierigkeiten, ja, dass der Konsument das nicht immer honoriert, was sie ja zum Beispiel jetzt fordert als Lebensmittelhändler. Aber wie siehst du das auch in deiner Funktion, aber auch du persönlich, wenn du auf die Tierhaltung, was würdest du heute an Rinderbauern, an Schweinebauern, an Geflügelbauern in Österreich raten?
Also ich glaube, ganz oben, wenn es jetzt um die tierische Produktion geht, steht das Tierwohl. Und Billa steht auch dafür, dass wir das größte Tierwohlsortiment in Österreich anbieten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte fix in der tierischen Produktion, in der Tierhaltung bleiben, dann ist das sicher der Weg nach vorne. Weil es sind immer mehr Menschen bewusst und gerade die junge Bevölkerung, die jetzt nachkommt, die lehnen das teilweise eben komplett ab. Ja, also die dürfen wir am Weg nicht verlieren. Und wenn jetzt ein Landwirt sagt, naja, ist offen, ich würde auch mehr in die pflanzliche Produktion gehen, naja, dann ist das auch auf jeden Fall ein goldrichtiger Weg.
Aber jetzt ist natürlich so, wenn man jetzt erzählt uns wahrscheinlich ein Tiroler Bergbauer zu oder irgendwo vom steirischen Almenland und der sagt, ich kann aber keine pflanzliche Produktion machen, ich habe Rinderhaltung oder ich bin gerade ein Schweinebauer in der Oststeiermark. Gut, der hätte sogar die Möglichkeit, dass er wahrscheinlich auch, aber alles wird sich nicht ausgehen, es wird nicht von heute auf morgen gehen. Bist du der Meinung oder würdest du jetzt, wie soll ich sagen, war das für dich auch ein Grund, hast du einmal Tierhaltung verurteilt, so wie sie passiert ist oder passiert? War das für dich ein Grund, vegan zu werden? Also, oder für dich persönlich nicht?
Das Thema Tierwohl hat für mich immer mitgespielt. Also keine Frage. Für mich war es immer Gesundheit, Tierwohl und auch Nachhaltigkeit und der Umweltaspekt. Aber was jetzt da mit diesen Landwirten auf der Alm ist, die werden auch in 100 Jahren noch dort mit ihren Rindern auch stehen. Also das wird, ich glaube, das schätzt einfach jeder, der gerne irgendwo in den Bergen auf Urlaub fährt, dass er da auch eine wertvolle Kulturlandschaft gepflegt wird. Und die Zahl stammt selber von dir. Es sind 3 von 10 Kühen, die auf der Wiese stehen. Ja? Und das bedeutet, es gibt dort auch noch sehr viele andere, die nicht auf der Wiese stehen, die vielleicht in die vielleicht auch in intensiver Haltung gehalten werden. Und da gibt es einfach schon einen Druck von den Konsumentinnen und Konsumenten, dass die sagen, wir möchten auch tierische Produkte essen, aber die sollen noch mehr Richtung Tierwohl gehen. Und ja, du hast das angesprochen, oft wird im Regal dann noch anders entschieden, aber wir versuchen natürlich unser Bestes, dass wir auch die Vorteile und all das, was das Tierwohl auszeichnet, auch an die Kundinnen kommunizieren.
Ich möchte wegen denen mit dir das besprechen, weil ich weiß ja, dass natürlich viele Bäuerinnen und Bauern uns zuhören und ich glaube, das schon wichtig ist, einmal klar zu sagen, es gibt halt einfach viele junge Konsumentinnen und Konsumenten, die machen den Sprung nicht sozusagen und gehen Richtung Tierwohl oder Bio, sondern gehen gleich zu vegan. Und dann haben wir es ganz verloren, sage ich mal. Genau. Für dich ein Gewinn, ja, aber ich rede jetzt selber als aktiver Bauer. Mhm. Ich sage, ich möchte einfach schauen, dass vielleicht auch diese jungen Menschen halt sagen, du, eben dieses einmal, zweimal in der Woche gönne ich mir ein gutes Stück Fleisch. Ja. Jetzt kein Schaß, ja, muss jetzt nicht irgendwas Hochverarbeitetes sein, aber gut, ehrliches Stück Fleisch, das hat einen Wert, das zahle ich auch. Und wo ich mir persönlich halt sehr hart tue, das ganze Thema Käse, Joghurt, Milch, wo ich mir denke, wir haben so eine Tradition, ja, das produzieren wir eigentlich so ehrlich und so gut in Österreich und das sollte man eigentlich schon auch für unsere Zukunft erhalten. Ja. Und da habe ich selber wirklich auch die Angst, dass halt viele junge Menschen einfach sagen, ich unterstütze das System nicht mehr, ja, so wie es ihr das jetzt macht. Und ich weiß aber, dass das Thema Tierwohl halt in Wahrheit bei vielen Betrieben draußen, die sagen, ja, entweder es wird zahlt vom Konsumenten, sonst mache ich es nicht. Ja. Also da sind wir total in einer Kontroversität, wo glaube ich, jetzt einfach keine Richtungsentscheidung da ist. Auch nicht von der Politik, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich befürchte eben auch, dass man genau diese ganzen jungen Konsumentinnen und Konsumenten verliert. Und irgendwann sind die halt dann auch die Mehrheit in der Bevölkerung. Und daher glaube ich auch, dass die Zeit auch zu handeln, ja, beginnt.
Weil du das Thema Zeit angesprochen hast, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, das vergeht unglaublich schnell immer, wenn ich mit dir rede, aber ganz wichtig jetzt, wo glaubst du oder wo geht die Reise jetzt hin in der Produktion? Weil wir haben ja schon noch, wenn ich jetzt die veganen Ersatzprodukte, Fleischersatzprodukte anschaue, da sind wir bei den Ersatzdrinks eh schon wesentlich besser, aber bei den Fleischersatzprodukten, ich habe zum Beispiel da die Geschichte, der Großteil der Erbsen kommt aus Frankreich, der konventionellen. Ja. Die Bio-Erbsen kommen aus Kanada, werden in China verarbeitet und werden dann in Österreich zu bio-veganen Ersatzfleischprodukten hergestellt. Ja. Gibt es da eine Vision, dass man das, Frankreich ist ja gerade nicht mehr regional, Kanada ist jetzt überregional, gibt es da eine Vision, dass wir das zusammenbringen, dass das mehr nach Österreich kommt?
Absolut. Und wir sind da wirklich an erster Stelle, um zu schauen, immer mehr österreichische Rohstoffe in den pflanzlichen Pendants zu den tierischen Produkten zu integrieren. Und weil du jetzt die Erbse angesprochen hast, zum Beispiel jetzt aus China, eine Bio-Erbse aus China, wir haben so ein Produkt nicht im Sortiment. Ja. Oder es ist auch jemand mal zu mir gekommen, hat einen Tempeh angeboten auf Sojabasis. Ich habe gesagt, ja, wo kommt denn das Soja her? Sagt er, Nordamerika. Sag ich, ja, dann werden wir das sicher nicht listen. Ja. Absoluter Bestseller in anderen Ländern. Ich habe gesagt, nein, das listen wir nicht. Wir sind super stolz in Österreich auf unseren Sojaanbau. Warum sollte ich das dann aufnehmen? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir als Hüter sozusagen dann durchaus auch auftreten und schauen, was bieten wir unseren Kundinnen dann auch im Regal an. Und wenn du jetzt die Vision ansprichst von der Zukunft, glaube ich, ist es für mich ein unaufgeregtes Nebeneinander. Ja? Also tierische Produkte und auch pflanzliche Lebensmittel und immer mehr regionale Produkte, weil auch immer mehr österreichische Landwirte sagen, ja, wir produzieren mehr, dann können auch mehr Produkte daraus hergestellt werden und das ist meine Vision. Ja.
Also ein unaufgeregtes Nebeneinander, das ist ein schönes Wort. Vielleicht schaffen wir zwar das auch mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob es wir mal schaffen, oder?
Ob wir das einmal schaffen. Aber ist ein schönes Wort, ja. Du bist natürlich auch auf den großen Messen dieser Welt, auf den Kongressen unterwegs. Du erzählst mir da immer wieder, was du hörst. Was tut sich jetzt bei den Produkten selber? Wo geht die Reise auf der Welt hin? Bei den Pflanzenbasierten, was haben wir zum Erwarten? Wir wissen jetzt also der Podcast ist ja jetzt schon der erste in 2025. Wann kommt die Schnitzelsemi jetzt bei Billa? Wann gibt's
in
die?
Wenigen Tagen.
In wenigen Tagen. Also okay, der Podcast läutet das schon ein. Aber was passiert in dem Sektor? Wie hoch ist der Innovationsgrad? Was kann man sich da jetzt vorstellen? Was wird da die nächsten Jahre passieren?
Also es ist ja, die tägliche Arbeit ist ja insofern so wahnsinnig spannend, weil es tut sich sehr viel. Ja, also was die Rezepturen betrifft, dass sie noch mehr Clean Label werden, dass Rohstoffe angeboten werden, die vielleicht vorher nicht angeboten wurden. Oder auch, dass eine Kreislaufwirtschaft entsteht. Also ein Beispiel, Wunderkern. Ja, vielleicht kennst du sie, die sind in Niederösterreich, die verwenden Marillenkerne, ja, die normalerweise weggeworfen werden würden, ja, aus der aus der Marmeladeproduktion. Und aus denen wird dann ein Kakao produziert, den wir im Regal haben. Ja. Also irrsinnig spannend, dass man auch neue Wege beschreiten kann in der Produktion, dass man sagt, Nebenströme der Lebensmittelindustrie, dass die auch verwendet werden können. Oder auch so pilzbasierte Produkte, die auch von Nährmedien gefüttert werden, die auch wiederum aus der Landwirtschaft natürlich kommen. Also da gibt es sehr viele interessante Ansätze. Aber immer mit dem Fokus auf Geschmack, ja, weil es muss genussvoll sein, auch in pflanzliche Lebensmittel zu beißen, und sie sind umso genussvoller, wenn sie auch mit österreichischen Zutaten sind.
Ja, also das Thema Genuss, kann ich sagen, war bis jetzt kein Thema. Wie gesagt, ich habe damals, weil meine Ex-Freundin hat oft Tofu gemacht, das war nicht mein, also da habe ich mich, also Genuss war ja echt wirklich weit weg.
Du sollst nicht auch marinieren, gell? nicht pur essen, Natur.
Ja, ich glaube, sie hat Natur gemacht. Ja. das war eher kontraproduktiv, glaube ich. Aber nein, nichtsdestotrotz, ich habe schon miterlebt jetzt, dass die Produkte besser werden. Ja. Ich glaube, das Thema Genuss darf man eben nicht unterschätzen. Mhm. Aber das heißt, die Reise geht da weiter. Es wird mehr in Geschmack investiert, mehr in Regionalität investiert, und somit stärkt es auch irgendwo wieder zumindest die Ackerbauern in Österreich.
Absolut.
Und ein Thema noch, was mir ganz wichtig war, dass das auch mal in einem Podcast gesagt wird, weil ja immer eben erwähnt wird, ja, was tun wir, wenn wir die Rinder nicht mehr haben, die Tierhaltung nicht mehr haben. Was mir schon auch wichtig ist, es gibt ja eine Studie, die besagt, für jedes Kilogramm Pflanzenmasse, was wir als Menschen essen können, verdauen können, fallen in Österreich 6 bis 7 Kilo nicht verdauliche Pflanzenmasse an, die was zum Beispiel in der Schweinefütterung, Rinderfütterung verwendet werden können. Das ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, nur dass man es einmal herder. Also nicht alles, was wir als Menschen, wir können einfach nicht alles essen, ja, weil unser Magen einfach für das nicht entwickelt ist. Dann gibt es einen Saumagen und einen vierteiligen Rindermagen, der was eben mehr verdauen kann, wie zum Beispiel jetzt der Mensch. Und ich denke, das sollte uns auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass eben, ja, ich muss wieder auf dein Wort zurückkommen. Du hast jetzt was Neues geboren, ein unaufgeregtes Nebeneinander. Das gefällt mir total. Wirklich, das ist so schön für das Jahr 2025, das werden wir irgendwo aufschreiben.
Ja. Also wenn du jetzt sagst, auch der Saumagen kann das dann verdauen, es ist halt leider Gottes auch so, dass wir noch sehr viel Soja importieren. Das weißt du besser wie ich, gell, in Südamerika, wo dann wirklich Regenwälder auch abgerodet werden. Und ehrlicherweise, pflanzliche Produkte leiden, oder sagen wir jetzt Sojaprodukte, leiden teilweise immer noch unter diesem Image. Ja, es gibt immer wieder diese Fragen, ja, aber du isst einen Tofu, da kommt ja das Soja aus Südamerika. Nein, 80% der Weltsojaernte wird tatsächlich an Tiere verfüttert. Und sehr viel davon kommt ja auch nach Österreich. Es gibt ja eine Studie, wenn jetzt der Fleischkonsum in Österreich um 20% zurückgehen würde, dann wären wir nicht mehr von Importen aus Übersee in Bezug auf Soja abhängig. Und ich glaube, das ist auch schon mal erstrebenswert, dass man nicht mehr von externen Märkten und insbesondere eben von Soja aus Südamerika dann auch abhängig ist. Also wir setzen auf Soja, ja, ich also für Tofu oder auch für die Milch, weil das wird ja alles auch in Österreich oder in umliegenden Ländern auch produziert, und das ist definitiv kein Soja, was in Südamerika angebaut wird. Das landet nicht bei uns im Tofu. Das muss ich auch ganz klar sagen, also nur falls das jemand einmal geglaubt hat, da wird wirklich versucht, so regionale Ware wie möglich zu verkaufen. Und tatsächlich in Deutschland wird, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in Deutschland wird auch sehr viel Tofu mit Bio-Sojabohnen aus Österreich verkauft. Also es ist mittlerweile schon auch ein Qualitätsmerkmal.
muss dir da wirklich recht geben. Wie wir die Sojapflanze recherchiert haben, sind wir wirklich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass Soja zu Unrecht verteufelt wird. Ja. Mhm. Man müsste es wahrscheinlich so nennen, Regenwald-Soja, ja, genau. Und Soja. Mhm. Weil der Soja hat nur das Problem, weil er quasi diesen Rucksack vom Regenwald dabei, genau, hat. Aber wenn ich halt Donausoja hernehme, europäisches Soja, dann ist das eine hochwertige Futterpflanze und eben für Menschen auch super geeignet. Und da muss ich schon sagen, das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, aber Soja hat wirklich einen schlechten Ruf momentan. Und ich denke mir aber, bei vielen gerade pflanzlichen Alternativen war aber der Soja vielleicht viel besser wie andere Sachen, was sie reinmischen, aber da wollen sie nicht umstehen haben, Soja auf der Verpackung. Und das wird vielleicht in ein paar Jahren besser werden, aber vielleicht tragt auch der Podcast dazu bei, dass man halt, wenn man bewusst schaut und wenn das bei euch so ist, dass ihr sagt, du, wir haben sowieso keinen Regenwald-Soja bei unseren Produkten, dann kann man bei euch getrost einkaufen gehen und kann man sich sicher sein, dass man eigentlich eine hochwertige Pflanze ist.
Ja, was spannend ist, ist zum Beispiel, viele Hersteller haben jetzt sehr lange oder setzen immer noch auf die Erbse, weil sie eben dieses negative Image vom Soja auch vermeiden wollten. Und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Mut und diesen Mut haben wir auch gemeinsam mit unserem Partner Veggie Meat zum Beispiel genommen und haben gesagt, okay, wir geben jetzt die Erbse raus und verwenden dann Soja aus Österreich, weil wir glauben, dass auch diese Einstellung sich ändern kann, ja, dass man das nicht immer mit dem Regenwald assoziiert.
Ja, ich glaube, das ist ein Kommunikationsthema, ja, aber so gut, wie es ihr kommunizieren könnt, das muss ich euch, wie gesagt, nochmal lassen, das ist sehr sensationell, werdet ihr das hinbringen. Ich denke, dass du da eh auf einem wirklich guten Weg bist und wenn das ein bisschen ein Miteinander wird, dann sehe ich da auch nicht so eine große Gefahr. Mir ist halt nur immer wieder wichtig, ja, dass man halt die Dinge dann so benennt, wie es gehört, dass man auch die Sorgen und Ängste, sage ich mal, wirklich der Bauern irgendwo auch ernst nimmt, ja, und nicht nur sagt, ja, dann sucht sich halt was Neues, weil ich brauche jetzt nur bei mir daheim schauen, ich bin mitten im reinen, hundertprozentigen Grünland am Berg oben, da geht einfach nichts anders. Ja, und mein Hof gibt es seit 800 Jahren. Ich hätte schon ganz gern, dass den die nächsten Jahrhunderte auch noch gibt. Das ist mein Anspruch, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht übernehmen dürfen. Genauso wie du, wenn du heute der Geschäftsführerin bist, musst du auch für deine Sache gerade stehen. Und das wird uns halt bewusst sein. Darum hätte ich schon auch gern, dass man vielleicht auf diese, ja, das ist jetzt richtig Aussage, Flexitarier geht, ja, die was vielleicht zwei, dreimal in der Woche, sage ich schon dreimal, sich ein gutes Stück Fleisch aus Österreich gönnen, ja, was sagen, da weiß ich die Herkunft, da bin ich auch bereit, einen guten Preis dafür zu zahlen. Und wenn man dann einmal ein, zwei Tage vielleicht einlegt, ja, genau, dass die Pflanzen, ja, passiert zu ernähren. Dann, ja. Ich meine, und das ist ja, ich sage einmal so ehrlich muss ich jetzt sein, so bin ich als Bauer aufgewachsen, wir haben genau einmal in der Woche Fleisch gehabt, ja, am Bauernhof, das war der Sonntag. Mhm. Weil es einfach nicht, es war finanziell nicht anders als möglich, dieses jeden Tag Fleisch essen, so ehrlich müssen wir schon sein, das ist eine reine Wohlstandserscheinung. Also wir tun ja immer so, um Gottes Willen, was wird uns jetzt alles weggenommen, wir haben das, was jetzt die Ernährungsempfehlung ist, haben wir einfach in meiner ganzen Kindheit, bis dass ich glaube ich 18, 19 Jahre alt war, bis zum Bundesheer, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das einfach, es war das normal, weil das Geld gar nicht da war für Fleisch, weil Fleisch war so unglaublich teuer, dass das für uns Kinder einfach nie möglich gewesen war. Und dann ist erst in den 90er Jahren so ein Wohlstand plötzlich gekommen, wo es einfach normal ist, Pizza essen gehen, ein Schinken zum Frühstück. Das muss man ganz ehrlich sagen, das war früher einfach finanziell gar nicht möglich. Also da muss man auch, ich glaube, immer wieder ehrlich aufeinander zugehen und sagen, was ist die Realität und was, auf was für Basis jammern wir jetzt.
Ja, und was das Schöne ist, die Menschen können ja auch wählen. Ja? Es gibt viele, die sagen, bah, ich mag den Geschmack so gern. Jetzt zum Beispiel eben einfach ein Schnitzel, gell? Dann können sie es nach wie vor essen, aber mit rein pflanzlichen Zutaten. Und dann gibt es aber auch noch viele Menschen, die sagen, na, für mich muss das nicht so sein, wie das tierische Pendant. Kann ein ganz eigenständiger Geschmack sein. Wir haben jetzt schon relativ viel über Tofu gesprochen, aber für mich die natürliche Weiterentwicklung ist der Tempeh, ist tatsächlich einer meiner Lieblingsprodukte sozusagen, weil das sind zum Beispiel dann fermentierte Bohnen, der Nährstoffgehalt explodiert mehr oder weniger bei so einer Fermentation und das schmeckt einfach irrsinnig gut in sich. Ja, und wir als Lebensmitteleinzelhändler haben eben die Aufgabe, die verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen und zu bedienen. Der eine mag das Produkt, was wie das tierische Pendant ist, und der andere sagt, ich möchte einfach was Eigenständiges, was viele Nährstoffe hat, was auch proteinreich ist. Ja.
Ich würde sagen, ein perfekter Abschlusssatz. Aber nein, jetzt muss ich dich trotzdem noch was fragen. Thema Pilze, wie stehst du dem gegenüber? Es wird ja sehr viel jetzt mit Pilzen gearbeitet, das hast du jetzt gar nie erwähnt.
Doch, ich habe es kurz erwähnt, tatsächlich Pilze. Was sehr interessant ist, ist das Fadengeflecht von den Pilzen, ja, das sogenannte Mykoprotein. Mhm. Mit dem kann etwas sehr Fleischähnliches auch geschaffen werden, also sehr clean label. Das ist sogar die nächste Stufe, weil viele wissen ja gar nicht, dass Pilze ja gar nicht zu den Pflanzen zählen, sondern ein eigenes Kingdom sind sozusagen. Aber der nächste Schritt ist tatsächlich auch so etwas wie das Fadengeflecht von den Pilzen anzubieten, was auch wirklich umami schmeckt. Sehr, sehr clean Label. Also da ist noch ganz viel im Busch sozusagen, beziehungsweise am Horizont, was sehr vielversprechend ist und auch sehr nachhaltig im Anbau. Und von daher freue ich mich schon, dass wir einiges auch neu in Zukunft präsentieren können.
Ich möchte da noch was erwähnen. Ich habe da einen Podcast gemacht mit Vater und Sohn von Hermann Fleischlos, die was ja das Fungibet in Österreich machen. Und wenn es euch den einmal anhört, absolut empfehlenswert. Die zwei, er ist ja eigentlich Fleischer und haben die Produktion vom Neuburger, sag niemals Leberkäse sozusagen, ein geniales Produkt. Und die haben sich aber entschieden, auf eine Pilzproduktion zu gehen. Also diesen Podcast, auch die Ansichten von die zwei, kann man durchaus sehr, sehr empfehlen. Und wir werden euch den auch dazu verlinken. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man gerade in der Thematik drin ist, dass man auch viele andere Meinungen auch noch zu dem Thema hört. Unter anderem haben wir einen Podcast gehabt mit einer Sojaproduzentin aus Österreich, die was gleichzeitig Rinderbäuerin ist. Den werden wir euch auch dazu da. Also du siehst, Verena.
Den habe ich sogar gehört. Du hast zum Schluss gesagt, na, du probierst die dann direkt, die Tofu-Sorten, und ihr hat es geschmeckt.
Ja, also viel, viel besser, muss ich sagen. Ja. Also sie geben sich echt große Mühe. Und ich bin eigentlich begeistert von die zwei. Ja. Echt eine geniale Idee und verfolgen ihren Weg. Und es sind halt kleine Produzenten direkt vom Markt, aber ich finde es genial. Ja. Also verlinken wir euch auch dazu. Verena, heute haben wir uns irgendwie nichts an den Kopf geworfen. Wir sitzen da beide lachend da. Finde ich voll schön. Ich glaube, war ein gutes Gespräch, oder?
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe mir auch geglaubt, es wird ein bisschen heißer. Ich habe schon vorher getestet, wie weit das Mikrofon noch drüber geht. Aber
besser gewitzt, ja.
Aber war nicht nötig.
Ich glaube, genau so sollte man es auch vorleben. Absolut. Ich glaube, so entwickelt man sich auch weiter. Weil das möchte ich schon auch sagen, ich höre das nämlich oft eben, mir wird es eben oft auch vorgeworfen, quasi, du bist selber Rinderbauer und redest quasi redst mit Veganer, ja. Da denke ich mir immer, ich glaube, reden ist immer das Wichtigste. Ja. Nämlich auch den anderen seine Meinung zulassen, sich selber darüber Gedanken machen. Und wenn man vielleicht auch nicht gleich über seinen Schatten springen kann, wenn man sich denkt, puh, das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Aber jeder Mensch, glaube ich, wenn man offen sein will, entwickelt sich weiter. Und genau um das geht es. Ja. Nicht in der Sturheit verharren, sondern das Leben ist permanente Veränderung. Wir sind ja mal die gleichen wie vor 50 Jahren, wie vor 200 Jahren. Der Mensch hat sich weiterentwickelt und das dürfen wir uns heute auch. Und wenn man mit der Zeit geht, glaube ich, kann man mitgehen mit der Zeit und sonst verschwindet man mit der Zeit. Ja. Verena, danke. Unglaublich schöner Auftakt mit dir.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein habe dürfen.
Und ist echt schön, dass ich mit dir das Jahr 2025 in unserer Podcast-Reihe eröffnen habe dürfen, einleiten habe dürfen. Und danke auch für die Zusammenarbeit, das muss ich da auch sagen, weil natürlich generiere ich durch dich sehr, sehr viel Wissen auch immer wieder. Für das auch ein großes Danke, weil das hilft uns auch als Organisation, mir als Person sehr viel weiter. Und du weißt ja, was wir tun, wir wollen ja genau dieses Wissen und auch diese Transparenz in die Bevölkerung bringen, weil dadurch passiert was. Und ich glaube, auch durch dieses Gespräch werden wir ein paar anregen, vielleicht über was nachzudenken, vielleicht was nicht mehr so streng zu sehen oder vielleicht einmal die Schnitzelserie kosten.
Absolut. Lass uns das direkt in ein paar Tagen machen.
Danke, Verena.
Danke dir.